Ja, so. Also ich bin der Michael, ich habe ja vorhin schon mal sprechen dürfen, manche haben sich für die Predigt gedankt, aber ich bin noch kein Prediger. Ich habe doch nur Jesus lieb. Darf ich fragen, wer vorhin schon mal da war? Okay, gut, also ich habe ja öfters Gemeinden, wo ich dann zweimal spreche, aber ich erzähle nie zweimal hundertprozentig dasselbe. Gell? Ich habe zwar immer noch dieselbe Kindheitsgeschichte, ja, wie vorhin auch, ja. Aber ich werde auch ein paar Dinge erzählen, die ich vorher noch nicht erzählt habe. Außer die Geschichte mit Emmy, die möchte ich allen Menschen mitgeben. Genau. Falls ich jetzt länger wie 3 Minuten überziehe, sei mir verziehen, weil es kommt danach kein Gottesdienst mehr, oder? Wir haben heute nichts mehr vor. Gut. Gut. Also ich bin der Michael und es wurde hier gerade eben auch schon von Verlusten gesprochen, von Sterben, von Krankheit. Ja. Es bleibt im Leben nicht aus. Und ich werde auch ein paar Dinge erzählen, die nicht so toll sind. Aber ich habe das gestern schon gesagt, ein Maler wurde mal gefragt, wie er es schafft, Licht in ein Gemälde zu bringen, indem er viele Schatten zeichnet. Ja. Und ich habe in den letzten 10 Monaten so viel Sterben und Tod erlebt, ja, dass mir manche Streitigkeiten von den Menschen, sage ich in meiner Sprache, einfach zu publik sind, interessiert mich nicht mehr. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Und ich denke mir immer, das Leben, diese 70, 80, 90 Jahre oder auch viel weniger, ich möchte das nicht mit Streit verbringen, mit Lieblosigkeit, sondern wann immer es geht, möchte ich Menschen in den Arm nehmen, das konnte ich früher nicht, ihnen sagen, dass sie wertvoll sind. Und wenn ich sie lieb habe, wenn ich mich dazu entschlossen habe, sie lieb zu haben, dann sage ich ihnen das auch. Ja. Und ich habe, als ich eines meiner ersten Bücher geschrieben habe über meinen Vater, das war Ende 2010, 2011, mein Vater ist 2010 gestorben und da haben die Leute gesagt, das kannst du nicht schreiben, du kannst nicht offen aus deinem Leben berichten, du machst dich angreifbar. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du offen und ehrlich lebst und den Leuten auch die Baustellen deines Lebens, die Schuld und Scham deines Lebens präsentierst, du bist nicht mehr angreifbar, in keinster Weise. Ja, ich gebe gleich alles zu. Also ich denke, ich bin jetzt zu 98%, ja, kann ich über alles reden. Ich habe keine Angst mehr, über Angst zu sprechen. Ich weiß, dass es in christlichen Kreisen nicht so toll ist, wenn man sagt, man hat Ängste in sich. Ich schon. Ich habe auch Todesängste in mir drin, seit meinem Herzinfarkt. Ich kann darüber reden. Wenn manche dann sagen, aber du weißt doch, wo es hingeht. Ja, weiß ich. Ich habe trotzdem Angst. Und in meinem Leben sind viele Katastrophen passiert. Und ich möchte euch ganz kurz so einen Streifzug mal mitnehmen bis vor 20 Jahren. Ich habe mich vor 20 Jahren neu für Jesus entschieden und habe dann auch eine unfassbare Versöhnung mit meinem gewalttätigen, alkoholkranken Papa erlebt. Und vor 20 Jahren hätte ich nur von Erfolgen berichtet. Ja, was ich doch alles geleistet habe. Schwarzer Gürtel hier, Personenschutz da. 4 Ehrenurkunden bei den Bundesjugendspielen habe ich auch gehabt. Ja. Alles nicht mehr so wichtig. Heute kann ich den Leuten sagen, die Armen verstehen mich, weil ich war arm. So arm, dass es eigentlich nur Leute verstehen können, die die Nachkriegszeit erlebt haben. Ich bin in einem Armenhaus groß geworden, wo die Dachplatten eingefallen sind und wo die Scheiben von innen gefroren waren im Winter. Wir hatten keine Dusche und kein Badezimmer. Wir haben uns an einer Schüssel am Hausgang gewaschen. Der Vater ging jeden Tag zum Trinken, jeden Tag. Und ich versuche immer, die Geschichte so liebevoll wie es geht zu erzählen, weil nicht nur wegen den Kleinen, sondern auch wegen den Großen, die noch ein kleines verletztes Herz haben. Ich nehme nicht nur Rücksicht auf die Kleinen, sondern auf jeden hier. Ja. Und es sind viele Dinge in meinem Leben passiert, die man keinem Menschen wünscht. Und die Tatsache, dass ich eigentlich hier vor euch stehe und lebe, ist eigentlich ein Wunder an sich. Ja. Ich habe viele Dinge ertragen müssen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Der Opa hat den Opa verprügelt, der Opa hat den Papa und der Papa mich. So gibt man das weiter. Ich habe gestern Abend bemerkenswerte Gespräche gehabt, aber auch heute in dieser Pause, in dieser Dreiviertelstunde, haben mir Leute Sachen erzählt, unfassbar. Und da ich ja viel im Gefängnis, also beruflich im Gefängnis bin, und viel mit Drogensüchtigen und Jugendgangs arbeite, habe ich auch, ich bin kein Prediger. Ja? Ich habe einfach nur Jesus lieb. Und ich habe auch eine einfache Sprache, weil das Ganze kompliziert ist mir so anstrengend, da kann ich ja gar nicht mithalten. Aber ich versuche das den Leuten immer so einfach zu erklären und ich habe auch heute Männer erlebt, die scheißen sich in die Hosen, nach Hause zu gehen, ihren Eltern zu sagen, ich habe dich lieb. Ich habe das in der ersten Gruppe erzählt, weil ihr habt heute für Erweckung gepredigt. Du bist die Erweckung. Ihr. Wir beten immer für etwas, was wir selber in der Hand haben. Geh doch nach Hause und sprech die Liebe aus. Geh doch zu euren Geschwistern. Sag ihnen, dass du sie lieb hast. Und schon kommt in eurem Köpfchen, oh, wenn der wüsste, was ich mit denen erlebt habe. Genau deshalb. Genau deshalb. Wenn du wüsstest, was Jesus mit Petrus erlebt hat. Der Petrus hat alles erlebt. Wie Tausende satt wurden nach 5 Broten und 2 Fischen. Wie der Aussätzige geheilt wurde und der Blinde wieder sehen konnte. Er hat gesehen, wie Jesus Aquajogging gemacht hat auf dem Wasser. Er hat sein Schwert gezogen für ihn. Und er wurde gemaßregelt. Petrus war bereit, sein Leben zu geben. Und Petrus hat versprochen, mit dir gehe ich ins Gefängnis, mit dir gehe ich in den Tod. Und trotzdem verleugnet er ihn 3-mal. Aber der Herr begegnet ihm. Und das Krasse ist, er macht ihm Frühstück. Und fragt ihn, hast du mich lieb? Ist unfassbar. Es kann sein, dass was ich heute sage, dass du schwere Wege heute noch gehst. Aber ich bleibe dabei, du bist die Erweckung. Kannst du deinem Arbeitskollegen sagen, dass er wertvoll ist? Kannst du deinem Kollegen beistehen, wenn er gemobbt wird? Kannst du einen der wichtigsten Sätze aussprechen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe? Es tut mir leid. Kannst du das? Und die Leute werden sich fragen, wieso stehst du mir bei? Wieso sagst du mir, dass du mich lieb hast, obwohl ich vielleicht so gemein war? Wieso kannst du mich in den Arm nehmen? Wieso lebst du versöhnt? Ich habe nach meiner Bekehrung und nach der Versöhnung mit meinem Papa habe ich gedacht, ich muss jedem von Jesus erzählen. In jedem zweiten Satz kam Jesus vor und da habe ich gemerkt, die Leute, die waren bedient. Ich ging den Leuten auf die Nerven. Und der Rollladen ging runter. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich werde weniger von Jesus sagen, aber ich werde so leben, dass sie mich nach ihm fragen. Es ist unser Leben. Und wenn deine Familie, deine Verwandtschaft, deine Freunde von dir heute zu hören bekommen, dass du sie lieb hast, und vielleicht kannst du sogar um Vergebung bitten, dann wird sich etwas ändern. Gewaltig. Ich habe es erlebt. Ich weiß, wie Täter sich fühlen, ich weiß, wie Opfer sich fühlen, ich weiß, wie Obdachlose sich fühlen, weil ich das alles durch habe. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du Minderwertigkeitskomplex hast. Ich habe sie heute noch. Sie sind noch nicht ganz weg. Meine christlichen Freunde sagen, aber du weißt doch, wer du bist. Weiß ich. Und trotzdem habe ich Zweifel. Ich habe es halt trotzdem, was soll ich jetzt machen? Und manche Christen sagen, du brauchst keine Angst haben vom Sterben, du brauchst da keine Angst haben. Da kommt immer mein schöner Vergleich. Ich bin ja als kleiner Junge vom Hund gebissen worden beim Zeitung austragen. 2 Blättle habe ich austragen müssen. Ich habe gar keine Lust gehabt. Die Hälfte von den Zeitungen habe ich in den Schachtdeckel reingestopft. Ja. Aber alles hat halt nicht reingepasst. Ja. Und einmal hat so Oma gesagt, da kannst du reinkommen, der Hund beißt nicht. Der blöde Dackel hat halt auch gebissen. Und seit dem Tag habe ich Angst vor Hunden. Und wenn ich jetzt irgendwo bin und da kommt ein Hund, die Hunde kommen grundsätzlich zu mir, weil die spüren ganz genau, dass ich Angst habe, ja. Dann sagen die Leute immer, musst keine Angst haben, der beißt nicht. Und ich sage stets, ich bin dir so dankbar, dass du den Satz gesagt hast. Jetzt habe ich nämlich gar keine Angst mehr. Das ist so einfach weg. Ja, Wahnsinn. Ja, der hilft total. Total. Ja. Du musst mehr glauben. Ja, jetzt glaube ich wieder mehr. Super. Ja. Du, ich habe Zweifel im Glauben. Du musst nicht mehr zweifeln. Ah, jetzt habe ich keine Zweifel mehr. So, schon passiert. Ja. Das sind Prozesse. Ja. Ich habe als... Ich habe Ängste in mir drin. Ich habe 3 Sätze gehört von meinem Papa. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und ich denke mir immer, wenn solche Sätze so eine Macht haben, wieso lassen wir die guten Sätze so oft verstreichen, die Gelegenheiten? Für was eigentlich? Für was? Wir haben gestern und heute Männer gesagt, ganz ehrlich, Michael, ich scheiß mir in die Hosen. Und manchem Mann habe ich die Hand gegeben, habe gesagt, komm, versprich mir es jetzt in die Hand rein. Und einige dieser Burschen werden heute gehen und Liebe aussprechen. Ich glaube, dann findet Erweckung statt. Ui, lieb hat er mich. Und ich kann euch gleich die Reaktion sagen, wenn du das wirklich machst, ja, sie werden dich fragen, ob du Drogen nimmst, Sofa bist, sonst irgendetwas. Und darf ich ganz kurz was sagen, weil ich Kevin, wo bist du? Wo ist Kevin? Mein Freund. Also ich bin ja öfters in russlanddeutschen Gemeinden, ich liebe sie. Ja. Und ich darf so reden, ja. Und ich hatte, vor ein paar Jahren war ich in russlanddeutschen Gemeinde und dann habe ich auch über Liebe gesprochen, dass dieser einfache Satz, ich habe dich lieb, Leben verändert. Du sprichst dem anderen Leben zu und gleichzeitig führst du dich in die Freiheit. Weil wenn der andere, den du liebst, eines Tages nicht mehr da ist, dann wirst du zu mir kommen und sagen, ich habe ihm gesagt, dass ich ihn lieb habe. Ich bin traurig, aber ich bin frei, ich habe es gesagt. Und allen Christen kann ich immer sagen, falls du heute feststellst, du hast die Liebe nicht ausgesprochen, der Herr ist auch für das gestorben, was du nie getan hast. Das kannst du ihm auch geben. Also war ich in dieser russlanddeutschen Gemeinde, da kam einer zu mir her und hat gesagt, ich habe dich vor ein paar Wochen gehört und ich konnte nicht mehr schlafen. Ja. Sag, warum? Sag, du hast gesagt, ich soll nach Hause gehen, Liebe aussprechen. Sag, und? Sag, ich bin Russe, geht nicht. Ja. Geht nicht. Ich kann nicht meinem Vater gehen und sagen, ich liebe dich. Ja. Aber irgendwie habe ich gemacht, aber auch nicht gemacht. Sag, wie, du hast es gemacht und nicht gemacht? Sag, ich habe meine Eltern besucht. Da stand die Mutter, da stand mein Vater, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, Mutter, diesen Mann dort liebe ich. Ja. Männer wie Felsen und tun sich schwer zu sagen, ich habe dich lieb. Der Petrus, dessen Name der Fels ist, der wurde gefragt, hast du mich lieb? Ich bin 37 Jahre rumgelaufen, hart wie Stein, bis ich zu meinem Vater bin, zu dem alkoholkranken Menschen, den ich immer verändern wollte. Und je mehr du einen Menschen verändern willst, desto mehr treibst du ihn weg und machst dich selber kaputt. Der Herr hat uns einen anderen Auftrag gegeben, nicht verändern zu wollen, sondern einander zu lieben. Habt einander lieb. Den Petrus hat er dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und das hat mein Leben verändert. Ich habe mir Glück und Anerkennung, Aufmerksamkeit gesucht im Sicherheitsdienst, in einem schwarzen Gürtel, hinter einer Pistole. Ich habe eine Pistole früher, konnte zwar nicht schießen, aber ich wollte nur gefährlich sein. Ja. Ich hatte früher auch nicht mal Sonnenbrille auf, aber nicht wegen der Sonne, sondern ich wollte gefährlich sein. Habt ihr schon mal Jugendliche gesehen mit 15, 16 Jahren, wenn sie rauchen? Also ich gucke denen gerne zu, mich haut es da weg vor Lachen. Ja, die rauchen immer gefährlich. Ich habe noch nie einen Jugendlichen gesehen, der fröhlich raucht. Gut, kommt drauf an, was man vielleicht auch raucht. Ja. Ich hatte früher eine Pistole und eine Sonnenbrille und bin gefährlich rumgelaufen. Aber wisst ihr, was ich damit signalisieren wollte? Komm mir nicht so nahe. Nicht, dass du mein kleines, verletztes Herz siehst. Fakt ist, ich habe meinem Papa mit 37 Jahren gesagt, dass ich ihn liebe nach einem Traum. Ich habe ihm wirklich gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich habe vor 6 Wochen meinen besten Freund verloren. 2 Monate im Sterbeprozess. Ehemaliger Intensivstraftäter. Ich liebe dich, habe ich ihm gesagt. Und er hat es mir zugerufen, sodass die Leute im Hospiz auf den Gängen hörten. Ich liebe dich. Das Letzte, was wir immer stets gemacht haben, beten, in den Arm nehmen und Liebe aussprechen. So wünsche ich, soll unser Leben sein. Füreinander beten, dass ihr euch in den Arm nehmen könnt. Wir Männer haben ja ein Problem mit den Arm nehmen. Männer klopfen sich immer 3-mal kurz an der Schulter aus, maximal 3 Sekunden Nähe und dann geht es sofort auseinander. Seit ich das gesagt habe, heute wurde ich schon 4-mal ausgeklopft, ja. Und sie legen noch 1 Sekunde drauf. Ja. Ja. Ich habe meinem Vater nie mehr gesagt, übrigens, hör auf zu saufen, mach das so nach unserer Versöhnung. Übrigens, ich habe auch nichts erwartet. Ich bin zu meinem Vater mit 37 Jahren, ich wusste, der schmeißt mich wahrscheinlich aus dieser kleinen Pennerbude raus. Ich habe mit allem gerechnet. Und deswegen, ich erwarte eigentlich gar nichts mehr von Menschen. Du kannst mich immer weniger enttäuschen. Falls du heute Liebe aussprichst, erwarte gar nichts. Aber gib alles. Ich hab dich lieb. Schwesterle, Brüderle, Mama, Papa, eure Kinder. Ich kenne eure Verletzungen nicht. Ich kann nur von meinem Leben sprechen. Mein Leben hat es verändert. Radikal. Und so hat es das Leben von vielen Menschen verändert. Schaut euch mal die Reportage von Sylvester Stallone an, die diese ganzen Filme nur aus einem einzigen Grund gemacht hat, weil er verprügelt wurde zu Hause, deswegen hat er Muskeln gebraucht. Ähnlich wie der Arnold Schwarzenegger. Sylvester Stallone sagt, ich habe das nur aus der Sehnsucht nach Liebe gemacht. Und was sagt Sylvester Stallone seinem sterbenden Vater, sieht man in der Reportage. Ich habe dich lieb. Ich durfte schon Seminare vom Manager machen. Man nennt es Manager-Seminare, man hat denselben Quatsch mit anderen auch. Ja. Die lagen auch schon in meinem Arm, genauso wie die Knackis, die zu mir gesagt haben, mir hat nur keiner gesagt, dass er mich lieb hat. Ich habe dich lieb. So ein einfacher Satz. Ja, mein Papa hat mir erlaubt, diese Geschichte zu erzählen, aber ich möchte heute von einem anderen Vater sprechen. Jetzt kommen die Leute auf ihre Kosten, die zum zweiten Mal da sind. Von Onkel Heinz, meinem geistigen Vater. Onkel Heinz ist am 2. Mai 1930 geboren in Berlin. Was ich am Anfang gar nicht wusste, er ist ohne Vater aufgewachsen, das hat er mir nie erzählt. Onkel Heinz hat nie aus seinem Herzen berichtet. Onkel Heinz war für mich Wikipedia und Google in einer Person. Alles, was ich Onkel Heinz gefragt hat, er hatte eine Antwort. Gut, ob es gestimmt hat, weiß ich gar nicht. Ja. Es hat mich auch gar nicht interessiert, aber solange ich ihn fragte, hatte ich Gemeinschaft und Beziehung mit ihm. Er war Polizeibeamter in Berlin und ist irgendwann mal rausgeworfen worden. Das hat er mir selber aber nicht erzählt, das habe ich von meiner Tante erfahren, weil er ignoriert hat, Menschen an der Grenze zu erschießen. Ist er geflüchtet. Er hat irgendwann einmal in den 50er Jahren meine Tante kennengelernt, Tante Elfriede. Also was ich jetzt erzähle, ist jetzt gar nicht so christlich. Kann ich es trotzdem erzählen, oder? Ich hau jetzt mal raus, ja. Weil die Geschichte erzähle ich im Knast, dann kann ich es euch auch erzählen, ja. Okay, so ähnlich halt, ja. Onkel Heinz, also meine Tante war unfassbar schön, Tante Elfriede, die hatte auch Jesus lieb, das war ihre eigentliche Schönheit. Und Tante Elfriede, die hatte, was sagst du? Habe ich nicht verstanden. Ehrlich? Elfriede, ja, schön, toll. Elfriede ist aber Wahnsinn. Auf jeden Fall, Elfriede hatte aber noch einen Verehrer und der hieß Franz, ja. Und ich sage euch, wie mein Onkel und meine Tante zusammengekommen sind, also ist aber nicht ganz christlich, ja, ist egal. Uns hat man ja vergeben, ja. Auf jeden Fall, Onkel Heinz war nicht glücklich darüber, ja, dass der Franz mit an diesem Abend mit ins Kino ging, ja. Und dann waren sie zu dritt im Kino und irgendwann musste der Franz auf Toilette, groß. Der Film war fast aus, so die letzten 10 Minuten, und Onkel Heinz ist hinterher und hat die Toilette von außen verbarrikadiert. Er kam zurück und dann der Elfriede hat gefragt, wo ist der Franz? Und er hat gesagt, du, dem ist schlecht geworden, der ist nach Hause gegangen. Und an diesem Abend kamen Elfriede und Heinz zusammen. Ich habe nie mehr gefragt, was aus Franz wurde. Ja. Die Ehe hat fast 60 Jahre gehalten. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Ich glaube, sie haben sich nicht jeden Tag geliebt. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Und Onkel Heinz war der Oberhammer. Der Onkel Heinz hat gemerkt, da ist ein Junge, der an der Schule leidet. Und hat er zu mir gesagt, Bub, du bist wertvoll. Du musst dir vorstellen, du hast einen unsichtbaren Gartenzaun um dich und da darf niemand reinkommen. Du musst Folgendes machen, wenn Menschen gemein und verletzend sind. Viele christliche Eltern kommen zu mir und sagen, ja, mein Kind leidet in der Schule, ich gebe ihm immer den Rat, jeden Streit aus dem Weg gehen. Du kannst auf dem Volksfest, wenn du in eine schwierige Situation kommst, dem Streit aus dem Weg gehen, aber nicht dort, wo du jeden Tag hingehst. Sonst ist dein Leben Flucht. Und dann hat er gesagt, du musst dich stellen, Junge. Du musst aufrecht stehen, ist das Wetter noch so trübe, hoch die Rübe. Wenn dir jemand zu nahe kommt, geh in die Hab-Acht-Stellung, nimm die Hände nach vorne. Und wenn der andere nahe kommt, dann musst du ihn noch vorwarnen. Und wenn er dann die Grenze überschreitet, dann musst du ihm eine betonieren. Und er hat immer gesagt, wenn du jemand was versprichst, auf dein Wort muss man sich verlassen können. Ja? Ist also nicht ganz so christlich, die Geschichte. Ja? Obwohl im Psalm 144, der beginnt ja so, Herr, lehre meine Hände zu kämpfen und meine Fäuste richtig einzusetzen. Ich war fast jeden Tag bei Onkel Heinz und dann bei der Oma unten mit Onkel Heinz Selbstverteidigung geübt, mit der Oma gebetet. Und Oma hatte ganz arg Jesus lieb. Und der Onkel Heinz hat immer gesagt, Junge, bist du aufrecht gegangen? Nö. Hast du Grenzen gesetzt? Auch nicht.
Hast du betoniert? Auch nicht. So ging das wirklich über Wochen hinweg. Und eines Tages schlug mir einer einen Rücken in der ersten Klasse. Und dann habe ich mir gedacht, kannst du die ersten 4 Stufen gleich überspringen? Heute wird betoniert. Dann habe ich den am Kragen genommen und habe ihm die Nase gebrochen im Unterricht. Es war das einzigste Mal in meinem Leben, dass ich zugeschlagen habe. Er hieß Harald. Harald ist übrigens auch vor 2 Monaten gestorben. Den konnte ich auch im Sterben besuchen und von Jesus erzählen. Aber Harald und ich wurden danach Freunde. Ich hatte nie mehr Stress mit Harald. Aber bitte jetzt nicht falsch verstehen, falls du keine Freunde hast. Ja? Bei mir hat es funktioniert. Ja? Onkel Heinz und ich, wir haben uns viel ausgetauscht. Und Onkel Heinz hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, weil er gemerkt hat, dass ich gelitten habe, von Jesus wollte mein Onkel nichts wissen. Der hat gesagt, es reicht, wenn du ein juder Mensch bist. Und als ich mich mit meinem Papa versöhnte, kurz davor, er war der Auslöser, dass ich diesen Weg gegangen bin, hat er mich gefragt, was machst du eigentlich, wenn dein Vater stirbt? Du musst ihm vergeben. Du musst ihm vergeben, weiß ich heute auch, das ist ein sehr schwerer Satz. Und er kann gefährlich enden. Ich habe damals meinen Vater aufgesucht und habe ihn auf der Straße getroffen und gesagt, Vater, ich vergebe dir. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich vergebe dir bedeutet, du bist schuld an allem. Dann hat mein Vater geschrien, für was denn? Und dann habe ich aufgezählt. Danach war der Streit noch größer. Ich habe aber dann ein Jahr später geträumt, mein Papa wäre gestorben. Und bin mit 37 Jahren zu ihm hin und habe gesagt, ich liebe dich, vergib du mir. Das hat mein Leben verändert. Vergib du mir, dass ich dich verändern wollte, dass ich dich gehasst habe, dass ich dich verleugnet habe. Das hat mein Leben verändert. Und das hat mein Onkel mitbekommen. 2 Jahre nach der Versöhnung mit meinem Papa habe ich ihn zum ersten Mal in den Arm genommen, mein Papa. Da war ich fast 40. Es war ein halbes Jahr, bevor er starb. Mein Papa stand an der Wohnungstür so. Da habe ich gedacht, das drücke ich mal zum ersten Mal meinem Papa. Dann habe ich den in den Arm genommen und mein Papa, ein Kriegskind, stand so da. Da haben wir uns zum ersten Mal in den Arm genommen und gesagt, Papa, du darfst mich auch in den Arm nehmen. Onkel Heinz, den konntest du nicht in den Arm nehmen. Und ein halbes Jahr, bevor Onkel Heinz starb, hat Google und Wikipedia mir Fragen gestellt. Auf einmal fing er an, über Dinge zu reden, über Schuld, Scham und Niederlagen, wie ich meinen Onkel noch nie kannte. Und dann kam ein Abend, da hat mich meine Tante Elfriede angerufen und hat gesagt, komm, dein Onkel ist gestürzt. Ich habe meinen Onkel auf dem Fußboden gefunden und habe gesagt, Onkel, was ist passiert? Sagte, ich bin drüben von der Treppe gestürzt. Sage, Onkel, das sind 10 Meter, was machst du hier im Wohnzimmer? Sagt er, immer aufrecht, mein Junge. Der ist rübergerobbt, weil er aufrecht sitzen wollte, wenn ich kam. Auf jeden Fall kam der Notarztwagen. Die Tante hat noch geschrieben, wenn du den Notarzt anrufst, dann kommt er nicht mehr heim, ruf ihn nicht an. Sag ich, doch, ich muss. Und wie gut, dass ich beten kann. Als wir in der Klinik ankamen, hat einer der Ärzte zu mir gesagt, Oberschenkelhalsbruch. Und mein Onkel war schon über 80. Und dann habe ich zu meinem Onkel gesagt, bevor ich ging, habe ich gesagt, Onkel, wir haben oft über Jesus gesprochen. Wäre es nicht an der Zeit, Frieden zu machen mit dem Boss? Jetzt ist es an der Zeit, hat er gesagt. Ich bin nach Hause gefahren, am nächsten Morgen ging ich zum Juwelier und habe meinem Onkel eine Kette gekauft mit dem Kreuz. Ich kam in sein Zimmer rein, sah Onkel, ich sage, hast du mit dem Boss gesprochen? Sagt er, eben war der Oberarzt da, hab mit ihm gesprochen, sage ich, nicht mit dem Boss, noch höher. Und dann lächelt er mich an und sagt, heute habe ich Frieden gemacht mit Gott. Und das hat alles verändert. Es war nur eine Entscheidung. Du musst es nicht mehr fühlen. Ich habe dann meinen Onkel eines Tages mit meiner Frau, die einen schweren Autounfall überlebte. Und nur in dem Zusammenhang, ich verstehe Menschen, die Katastrophen erleben. Und ich habe vor 7 Jahren einen schweren Herzinfarkt gehabt. Auch mein Leben wäre fast dahin gewesen. Auch das verstehe ich. Wenn du nackig da liegst und die Ärzte kämpfen um dein Leben, und du verstehst die Dinge nicht, warum sie passieren. Ist gar nicht, du musst das nicht verstehen. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, ob sie morgen noch gilt, an Jesus festzuhalten. Meine Oma hat gesagt, Alles, was sie dir im Leben angetan haben. Schlagen, treten, spucken, durchs Dorf jagen. Sei dir gewiss, Jesus hat alles durch. Als ich meinen Herzinfarkt hatte und ich nackig da lag, als die mir das Leben retteten, da habe ich gewusst, sie zogen ihn aus. Der war auch nackig, selbst das versteht er. Halte an ihm fest. Und so versuche ich, an diesem Gott festzuhalten, auch wenn ich ihn oft nicht verstehe. Als ich meinen Onkel zum letzten Mal besuchte mit meiner Frau, die 2 Jahre zuvor mit über 50 Knochenbrüchen den Autounfall überlebt hat, mit meiner Tochter, die da auch den Unfall überlebt hat, da habe ich mich von meinem Onkel verabschiedet und er hat mir im ganzen Leben nie in den Arm nehmen können und Liebe aussprechen. Ich habe es später verstanden, warum. Mein Vater konnte das nicht, der Onkel auch nicht, wisst ihr warum? Weil man es ihnen nie vorlebte. Keiner von ihnen hat einen liebevollen Vater. Das Thema ist heute Vaterherz Gottes. Oje, ich wäre bei dem Titel früher nicht einmal in den Dunstkreis der Gemeinde gekommen. Da wäre ich schon geflüchtet bei dem Titel. So kaputt war ich. Aber Gott ist gerade eben dabei, mein kleines, krankes Herz gesund zu leben. Ich habe meinem Onkel damals gesagt, also Onkel, ich gehe jetzt und gehe hin und will mich ein, da zieht er mich zum ersten Mal in seinem Leben zu sich und nimmt mich in den Arm und sagt mir, ich liebe dich. Boah, ich schaue ihn an, sage, Onkel, ich dich auch. Mir liefen die Tränen runter, ich lief um sein Bettchen rum. Dann hat er gesagt, Miggi, so nannte man mich in liebevollen Stunden. Lieb habe ich dich. Pass auf dich auf, Junge. Boah, Onkel, ich dich auch. Und dann ging meine Frau und meine Tochter raus, ich auch. Und dann schrie er, Miggi, ihr Onkel. Vergiss nie, ich liebe dich. Ich dich auch. Das war das Letzte, was mein Onkel gehört hat von mir. Ich liebe dich und ich von ihm. Das Letzte von meinem besten Freund Wolfram Blasius Holzner, ich liebe dich. Das Letzte, was mein Papa von mir hörte, war, ich liebe dich. Lasst uns leben wie in einem Hospiz. Achte auf deine Berührungen, auf die heiligen Momente. Jede Begegnung mit einem Menschen ist heilig. Achte auf die Worte, wenn du den Raum wieder verlässt. Und deine Worte sollen in Liebe sein. Paulus schreibt, du bist geschrieben, ein Brief von Christi persönlich an diese Welt. Und in einem Vers heißt es, die ganze Schöpfung lechzt nach Erlösung. Sei doch du ein Liebesbrief, der den Menschen das bringt, wonach sie sich sehnen. Liebe, Erlösung, Angenommenheit. Es sind die einfachsten Worte, ich hab dich lieb, es tut mir leid. Eine Umarmung. Und das Letzte, ihr lasst die Uhr wegen mir laufen, gell? Es ist meine Zeit, oder? Darf ich euch ganz kurz bitten, kann ich es kurz ausmachen? Ich habe es grob, das setzt mich total unter Druck. Ja, ich kann mit Druck so schlecht umgehen, ja. Ihr seid mir nicht böse, oder? Weil das ist, wenn so meine Lebenszeit abläuft, ja. Jetzt muss ich das noch, ich überziehe maximal eine Stunde, ja. Ja, okay, also vielen Dank. Also ich hoffe, das ist okay, gell? Ja, wenn ich so ehrlich zu euch bin, gell? Ja. Nein, lass, ist gut. Hat ja auch was gekostet. Ihr Lieben, mein Papa, kurz bevor er starb, hat er gesagt, erzähl unsere Geschichte. Mein Papa hat mir seine Geschichte erzählt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bitte nicht falsch verstehen, ich sag's gleich. Ich verstehe meinen Papa jetzt. Aber verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Ich verstehe mittlerweile jeden Alkoholiker. Aber ich bin nicht einverstanden. Ich verstehe alle Menschen, die sich mobben. Total. Verstehe das total. Die hat man wehgetan, du gibst weiter. Ich verstehe total, ist ja logisch. Ja? Muss ja irgendwo hin, der Dreck. Ja? Aber ich bin nicht einverstanden. Die 5 Jungs, die mich in der Schule über Jahre hinweg gequält haben, ich verstehe sie. Man hat ihnen auch wehgetan. Ich verstehe sie. Und heute kann ich sogar sagen, ich habe den besten Papa auf der ganzen Welt gehabt, der er sein konnte. Der konnte gar nicht besser sein. Und mein Papa hat mir erzählt, dass er seinen Papa kennengelernt hat, da war er 7 Jahre alt, weil der Opa war im Krieg und in Gefangenschaft. Und zurück kam ein sehr traumatisierter, harter Mann. Und mein Vater hat Schlimmes in seinem Leben durchgemacht. Gab ihm nicht das Recht, mir weh zu tun, uns. Aber jetzt verstehe ich es. Und so gehe ich in die Gefängnisse rein, zu den Suchtkranken. Ich verstehe sie. Und ich wünsche euch auch so ein Herz, das tiefer sieht. Wenn manchmal Leute zu mir kommen, total hart, ja, im Kampfsport hat man früher sich die Knochen abgehärtet, weil da entstehen Mikrobrüche und immer dort, wenn der Knochen zusammenwächst, ist er härter als je zuvor. Sei dir gewiss, wenn du harten Menschen begegnest, viele Brüche in ihrem Leben. Deine Aufgabe ist, sie zu lieben und sie zu segnen und tiefer zu schauen. Vielleicht erkennst du sogar ihren Zerbruch und entscheidest, sie lieb zu haben. Das ist es. Deshalb bin ich gerne so mit den Gangs unterwegs, die gucken immer so grandig. Ich früher auch mit meiner Pistole. Ich habe immer ganz gefährlich geguckt. Ja. Aber ich will gar nicht mehr gefährlich sein. Ja. Und es ist so schön, über ganz die Sicherheit zu haben, über Unsicherheit zu sprechen, keine Angst mehr haben, über Ängste zu sprechen, auch dass ich Minderwertigkeitsprobleme habe. Das wird weniger, ist aber immer noch ein bisschen da. Angst vorm Sterben habe ich auch seit dem Herzinfarkt. Und tagtäglich habe ich Angst um meine Familie. Und jetzt sage ich euch, was ich gestern Abend noch gesagt habe, dann erzähle ich noch ganz kurz was von Emmy. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, in ach so frommen Kreisen, ich zitiere nur, gell, gewährt man keinen Einblick in sein Herz, damit niemand erkennt, dass du Ängste hast, Schuld und Scham und Zweifel. Vielleicht hast du Angst, sagt Dietrich Bonhoeffer, dass man dir sagt, du glaubst zu wenig, zu falsch, du betest falsch. Diesen Leuten rufe ich zu, komm her, du geliebter Sünder, und lass dir an Gottes Gnade genügen. Denn im wahren und offenen Bekenntnis zueinander entsteht wahre und tiefe Gemeinschaft. Seit meine Frau den Unfall hatte und ich bin zu Hause und ich höre das Martinshorn, bin ich im Ausnahmezustand. Ich telefoniere meiner Familie so lange hinterher, bis ich weiß, dass alle gesund sind. Ich habe das vor ein paar Jahren in Stuttgart in einer Gemeinde erzählt. Und danach kam eine Frau zu mir, die hat so geweint in meinem Arm und sagt, Micha, vor einigen Jahren ist meine Tochter beim Verkehrsunfall verunglückt. 2-3 Jahre, nachdem ich meine Tochter verloren habe, sind Gemeindemitglieder hergekommen und haben gesagt, aber du müsstest doch, du weißt doch, wo deine Tochter ist. Und wie gehst du mit der Trauer um? Komm du. Und dann hat die Frau beschlossen, wenn mich jetzt jemand fragt, wie es mir geht, sag ich, jetzt ist es gut, es passt. Und dann hat die so geweint bei mir und hat gesagt, Micha, als du heute deine Geschichte erzählt hast, jetzt weiß ich, ich bin nicht allein. Und so möchte ich dir heute allen Menschen in meinen Vorträgen zurufen, falls du Zweifel hast an Gott, du bist nicht allein. Ich auch. Zweifel manchmal auch. Sage ich auch gleich, warum. Hast du noch Ängste in dir drin? Ich auch. Hast du Kämpfe in dir? Ich auch. Und ein Typ wie ich, der so viel Ablehnung erfahren hat und so viel Gewalt, ich habe mir immer gedacht, ich gehöre nicht dazu. Auch heute noch, wenn ich manchmal in gewissen Kreisen bin, ich denke mal, ich passe da gar nicht. Nein. Und wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Nicht die anderen sind komisch, sondern ich bin komisch. Ich bin so oft verletzt worden, dass ich von anderen schon schlecht denke und sage, die will er mir eh nicht haben. Und wisst ihr, wer wirklich ablehnt, das bin ich. Ich bin der Komische. Weil ich noch ein paar Baustellen habe. Weil ich so viel Ablehnung erfahren habe, dass ich davon ausgehe, dass andere mich ablehnen, da lehne ich sie schon ab. Eigentlich bin ich derjenige, der ablehnt. Und ich möchte immer mehr vertrauen. Dazu habe ich mich entschlossen. Und ich habe Gott die Genehmigung gegeben, mein Herz gesund zu leben. Und so möchte ich euch am Schluss von einer Geschichte erzählen, die in meiner Verwandtschaft passiert ist. Die Seite meiner Mama, das sind 7 Geschwister, die haben sich vor 10 Monaten versöhnt. Oder die reden wieder miteinander, sagen wir mal so. Die haben 47 Jahre keinen Kontakt gehabt. Wisst ihr warum? Wir können die Nummer wieder machen, ja. Ihr wisst es nicht warum, aber sie wissen es auch nicht, ja. Die hatten 47 Jahre keinen Kontakt, weil die eine Seite von der anderen Seite gedacht hat, die sind komisch, was denken die wohl? Und die andere Seite hat genauso gedacht. Die Verwandtschaft meiner Frau weiß ich von einigen Leuten, dass sie über mich gelächelt haben, weil ich Jesus lieb habe. Der mit dem Jesus-Tick. Ein schwacher Mensch, der Jesus braucht. Mein Cousin Andreas, der mich seit ein paar Monaten begleitet mit seiner Frau. Seine Kinder trainierten bei uns, Isabel mit 14 und Emmy mit 11. Am 7. September letzten Jahres ist Emmy kollabiert im Badezimmer. Als mein Cousin Andi seine Tochter reanimierte, hat er zum ersten Mal in seinem Leben gebetet. Danach ging eine WhatsApp in der Familie rum, betet für Emmy, die Leute, die über mich gelacht haben. Ich habe in dieser Nacht gebetet, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, ich will dich retten, du sollst mich lobpreisen. Am nächsten Morgen habe ich halt wieder mal so eine Nachricht auf dem Handy bekommen. Ich habe seit 15 Jahren den Ton von meinem Handy aus, seit dem Unfall meiner Frau. Wenn du jeden Morgen um 6.30 Uhr auf Intensivstation anrufen musst und fragen, ob deine Frau noch lebt, da habe ich einfach auf Schwäbisch gesagt, nur ein Batscher. Ist halt so. Aber ich spreche da offen drüber. Und an diesem Morgen stand, Emmy hat es nicht geschafft. Ich habe dann circa 20, 25 Minuten Jesus gesagt, was ich von seiner Entscheidung halte und habe gesagt, super, ich habe dich angerufen, du hast versprochen, hast nicht gehalten, super, toll. Aber dann, obwohl ich ihn nicht verstanden habe, habe ich etwas gemacht. Er hat mich, glaube ich, etwas gefragt. Bleibst bei mir. Und ich habe wortwörtlich zu ihm gesagt, so dass jeder hören konnte, wer es vielleicht gehört hat. Du weißt ganz genau, dass ich bei dir bleibe. Denn nur du sagst mir, woher ich komme, aus deiner Hand. Du sagst mir den Sinn des Lebens, dein Kind zu sein, dass ich zum Lob deiner Herrlichkeit lebe. Und nur du sagst mir, wohin ich gehe, nach Hause. Aber dann treffe ich jetzt eine Entscheidung. Ich bin da und du sagst mir, wo du mich brauchen kannst. Und keine paar Minuten später habe ich eine Nachricht bekommen von der Familie, komm, obwohl wir kaum Kontakt hatten. Als ich meinen Cousin und seine Frau sah, da brauchst du keine Bibelverse bringen, da treibst du die Leute gleich weg. Gell? Einfach in den Arm nehmen, das ist ein Bibelvers. Du bist jetzt angekommen, du bist zu Hause. Meine Kollegin Hilde hat mich an dem Tag begleitet, weil wir unterwegs waren auf Vortragsreise. Wir haben diese Familie dann nach Stuttgart 100 Kilometer in die Klinik begleitet und waren beim Abschlussgespräch dabei, wie der Chefarzt gesagt hat, das menschliche Leben ist so kostbar und zerbrechlich. Habt ihr das gewusst? Dass jeder von uns kostbar und zerbrechlich ist. Achtet bitte bei den nächsten E-Mails drauf, was du den Leuten schreibst. Achte bei deinen Facebook- und Instagram-Kommentaren. Jeder Mensch, der das liest, soll von dir wissen, dass du ein Liebesbrief Gottes bist. Wer dich hört, wer dich sieht, wer dich wahrnimmt, muss ein Stück vom Himmel wahrnehmen. So ist es. Ich habe diesen Vers auf den Schleifen nie verstanden, Ruhe in Frieden. Habe ich nie verstanden. Muss ich wirklich sterben, um Ruhe zu haben? Das reicht doch, wenn ich dich kenne. Und wenn ich dich als Nachbarin habe, Elfriede. Und Sebastian, wenn ich mit dir arbeite, habe ich hoffentlich meinen Frieden. Oder? Wer dir begegnet, sollte ein bisschen dem Himmel begegnen. Ich war dabei, als die Familie Abschied nahm von ihrem Kind, zweimal. Da denkst du nicht mehr an die Pubertät, an das unaufgeräumte Zimmer, an all die Streitigkeiten. Alles so unwichtig. Eine Umarmung. Ich liebe dich. Mein Cousin schrie, der Papa ist da. Ich liebe dich, Prinzessin. Ruft es euren Töchtern zu, egal wie alt sie sind. Ich liebe dich, Prinzessin, du bist wunderschön. Ruft es euren Söhnen zu, wie toll bist du, mein Sohn. So liebe ich dich, so stark bist du. Erzählt von euren Niederlagen, damit eure Kinder ihre Niederlagen euch berichten. Männer, versteckt eure Tränen nicht, sonst verstecken eure Söhne ihre Tränen auch. Das musst du ihnen vorleben. Das habe ich alles erlebt. Und Jana, die Mutter von Emi, hatte nie etwas mit Jesus zu tun. Die kam aus dem Osten. Und sie hat gesagt, ich habe 3 Tage nach dem Tod meines Kindes Jesus gesehen. Mit meinem Kind. Ich habe den Himmel gesehen. Meinem Kind geht's gut. Die Familie weint sich jeden Tag die Augen aus. Aber sie haben beschlossen, auch wenn sie es manchmal nicht fühlen, auch wenn sie zweifeln, sie haben beschlossen, ich will an diesem Jesus festhalten. Weil, wenn ich das nicht mache, habe ich keine Hoffnung auf Ewigkeit. Es ist eine Entscheidung. Bei all deinen Kämpfen, Beziehungsproblemen, Existenzkämpfen, bei all deinem Zweifel, bleib standhaft. Und falls du am Dreck liegst und weinst, Jesus hat auch im Dreck gelegen und geweint. Aber steh wieder auf. Und das Letzte, was ich euch sagen will. Ich habe vor ein paar Jahren so einen Selbstbehauptungskurs gemacht und dann war ein Psychologe dabei und in meiner frechen, liebevollen Art habe ich gefragt, du, Defi, die Frage, warum du Psychologe bist. Ich sage, weil ich habe gehört, die Hälfte, die therapiert sich selber. Ich gehöre auch dazu, hat er gesagt. sage, was ist passiert? Sagt er, ah, riesen Vaterwunde, ich konnte es meinem Vater nie recht machen, habe Psychologie studiert, jetzt habe ich gewusst, woher das kommt. Ja. Aber dann war ich in verschiedenen Religionen zu Hause, ich habe immer Leistung vollbringen müssen, immer Leistung und danach war ich wieder kaputt. Ja, sage, was ist dann passiert? Sagt, dann bin ich Christ geworden. Und dann ging es erstmal steil bergauf und dann wieder steil bergab. Sage, was ist passiert? Sagt er, ja, ich konnte nicht neu sagen. Wenn die gesagt haben, wer macht die Männerarbeit? Ich. Wer macht der Kaffee? Ich. Wer macht den Ausflug? Ich. Und wieder war ich im alten Muster drin. Und am Schluss war er der christliche Psychologe mit Burnout. Sag ich, was ist dann passiert? Ich war genauso kaputt wie vorher. Nur jetzt habe ich halt Jesus gehabt, ja. Aber geändert sich auch nichts in meinem Leben. Und sage, warum stehst du heute so gefestigt vor mir? Sag ich, ich war in Israel. Und das würde ich noch erzählen und noch ein kleines Gebet sprechen und dann darf die Sarah mich wieder begleiten. Gell? Ich weiß jetzt schon gar nicht, wie es an der Uhr aussieht, ist ja egal. Gell? Ja. Ich habe bloß meiner Tochter versprochen, die ist 16. Heute Nachmittag gehen wir auf den Verkehrsübungsplatz, heute Nachmittag gehen wir Autofahrer über. Nachdem wir jetzt schon dreimal heimlich im Wald geübt haben, machen wir es heute offiziell. Ja, ist so. Ja, aber bleibt unter uns, oder? Meine Tochter feiert mich dafür, gell? Ja, ich habe gehört, in dem Dorf haben alle so ihren Führerschein gemacht. Ja. Bleibt es unter uns? Hey, tut mir bitte ein, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, weil es gibt jetzt 2, 3 Leute, die schicken mir eine E-Mail, dass es, ich weiß, dass es falsch war. Ah, das war jetzt nicht gut. Kann man das rausschneiden? Habt ihr das aufgenommen, oder? Ah. Jetzt kriege ich wieder 1, 2 E-Mails. Die kommen. Ah, die gehen erst zu meiner Kollegin Hilda, gleich in die Papiertonne, ja. Also heute Nachmittag muss ich ein Auto fahren. Auf jeden Fall, der Psychologe sagt mir, ich war in Israel, sagt er, und ich sitze da in einem Straßencafé und beobachte einen kleinen Jungen. Und bevor ich das zu Ende erzähle, dann kannst du mich gleich begleiten. Ich möchte nur heute für ein Buch Werbung machen, das mache ich ganz, ganz selten, aber es ist die Geschichte von Emmy. Du darfst gleich hochgehen. Es ist die Geschichte von Emmy und von ihren Eltern. Und ich habe das aber auch in der ersten Gruppe gesagt, ich bin ja ein Kind von Sozialhilfeempfängern. Die ersten Klamotten meines Lebens habe ich vom Sozialamt, vom Herrn Seibold gekriegt und von der Caritas. Das heißt, wer an meinem Büchertisch ist, ich sehe das manchmal, wenn Leute am Büchertisch stehen und dann überlegen, kann ich mir das leisten oder nicht, du musst dich bei mir nicht schämen. Wer bin ich, dass ich jemand bei mir schämen muss? Dann lass dich von meiner Kollegin beschenken, ja. Also das Buch gibt es am Büchertisch und wir haben Rotz und Wasser geweint, ja, beim Schreiben und da ist auch die Geschichte drin, wie sie Jesus gesehen haben. Und es gibt auf meinem YouTube-Kanal, erzählt die Familie von ihrer Begegnung mit Jesus. Ja. Und diese Familie geht total mit Jesus. Ja. Auch wenn sie ihn manchmal nicht spüren, sie haben eine Entscheidung getroffen. Genau. Und ich würde gern das von dem Psychologen zu Ende erzählen, darfst du mich begleiten. Das Lied Die Ewigkeit ist mein Zuhause verfolgt uns in den letzten Monaten auf unfassbare Art und Weise. Und das, was der Psychologe erlebt hat, das möchte ich euch jetzt mitgeben und anschließend für euch beten. Der Psychologe sagt mir, ich beobachte einen kleinen Jungen, der war ungefähr 1 Jahr alt. Er hat mich irgendwie gefesselt. Er konnte nicht richtig laufen. Er stürzte. Und er hat mich vor Zeit besetzt. Aber das Evangelium Jesu Christi beschönigt gar nichts. Und so kann ich offen über alles reden. Liebe Menschen, da hat eine verschissene Windel an der Klappe. Und wenn die Windel verschissen ist, und du fliegst kurz auf der Bobos, dann hast du kurz ein verschissenes Quadrat. Ja. Der Kleine ist gefallen auf seine Knie, bitte auf die Windel. Dann ist etwas passiert. Der Papa kam von der Arbeit. Und der Hose was der Hosenscheißer macht. Er nimmt die Arme nach oben. Er rennt seinen Papa hinter. Er fliegt auf die Knie. Und wieder auf die verschissene Windel. Und der Vater rennt ihm entgegen. Und da habe ich es verstanden, sagt der Psychologe. Der Vater hat ihn nicht gefragt, nicht ermahnt, sein Zimmer aufzuräumen. Fahrradpass zu machen, das Seepferdchen zu machen, Abi zu machen, zu studieren. Er hat ihn einfach in seine Arme genommen. Mit all seinen schweren Schritten. der verschissenen Wände. Und da habe ich es verstanden, gesagt, wie schwer auch meine Schritte sind, wie sehr es in meinem Leben steckt. Zu Gott kann ich kommen, so wie ich bin. Du auch. Mit all deinen Heimlichkeiten, mit all deinen Minderwertigkeitsgefühlen, mit deinen Angst und Sorgen, mit all deinen Zweifeln. Was immer auch kommt.